Feuerprobe. Jetzt wird es ein bisschen schulisch. Mal gucken, ob ich das so rauskriege. Unter dem Begriff der Feuerprobe versteht man die quantitative Trennung und Bestimmung von Metallen in Erzen und Hüttenerzeugnissen, die durch die Einwirkung geeigneter Reagenzien bei höheren Temperaturen erzielt wird. Soll ich den Satz nochmal vorlesen? Dachte ich mir schon, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Unter dem Begriff der Feuerprobe versteht man die quantitative Trennung und Bestimmung von Metallen in Erzen und Hüttenerzeugnissen, die durch die Einwirkung geeigneter Reagenzien bei höheren Temperaturen erzielt wird. Grundsätzlich betrachtet sind die für die verschiedenen Metalle angewendeten Feuerproben eine im kleinsten Maßstab durchgeführte Nachahmung der technischen Hüttenprozesse. Während man sich früher in den Anfängen der analytischen Chemie fast ausschließlich des trocknenden Weges zur Bestimmung des Metallgehaltes einer Probe bediente, wendet man heute die Feuerprobe im Wesentlichen nur noch bei den Metallen Silber, Gold und Platin an. Für die Bestimmung der Metalle Silber und Gold entsprechen die trockenen Proben auch heute noch nach den schärfsten Anforderungen in Bezug auf die Genauigkeit, die von keiner anderen chemischen Methode erreicht wird, namentlich wenn es sich darum handelt, sehr geringe Gehalte der beiden Metalle in Erzen oder Hüttenerzeugnissen zu ermitteln. Also kurz und gut, auch heute noch werden Erze durch Feuerprobe daraufhin überprüft, ob Gold und Silber darin enthalten ist. Aber toll, wie die das ausdrücken.
Keine Angst, wir haben heute Morgen keine weitere Schulstunde über Verhüttungsprozesse, obwohl das hochinteressant ist. Dort, wo Silke und ich herkommen, Bensberg im Bergischen Land, da war ein Stück weiter in Unterechbach ein Erzabbaustollen, in dem auch mein Großvater gearbeitet hat. Und da haben wir als Schüler einmal eine Besichtigung unternommen. Das war wirklich hochinteressant, wie viel Abraum entstand, um dort Silber rauszuholen, was nur minimal vorhanden war. Und ich glaube, das Höchste, was sie da rausgezogen haben, war Zinn. So. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort Gottes für heute Morgen einmal jedem Einzelnen in der Weise aufschließt, wie er es persönlich braucht. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du auch das Reden jetzt führst, dass ich das so weitergebe, wie du, Gott, es dir vorgestellt hast. Danke, dass du Gebete erhörst und wir dir jetzt vertrauen dürfen. Amen. Nun, heutzutage scheint das Leiden nicht mehr zu geben oder auch nicht mehr angebracht zu sein. Es soll uns immer und überall gut gehen, ja. Und wenn es dann so eine Sache ist, dann soll ich mir irgendwo auch einen Raum schaffen, wo es gut geht. Mallorca oder Malediven oder wie auch immer. Es scheint fast so, als ob propagiert wird, dass es ein Leben ohne Probleme geben kann. Selbst im Alter sind wir noch saft und kraftvoll. Und wenn das nicht so ist, gibt's Vitasprint. Das wissen nur die, die Fernsehen gucken, ja? So. Oder Tabletten oder Therapien, Versicherung. Also du wirst in den Zustand versetzt, problemlos durchs Leben gehen zu können, oder? Ja. Meine Frau erzählte mir dann auch eine Geschichte in der Vorbereitung dieser Predigt. Da hat es mal Experimente mit Spargel gegeben. Und zwar wollte man sich dieses ganze Aufhäufeln des Spargeldammes sparen und Bleichspargel schon so ziehen, dass man eine schwarze Folie in so einem Tunnel über den Spargel spannte und dachte, das geht dann schneller und einfacher. Das Problem, was dann war, als man den Spargel abschneiden wollte, man brauchte ihn ja nicht mehr zu stechen, es war ja nur noch diese Höhlung da vorhanden, dann stellte man fest, der Spargel war total dünn. Es waren also nur kleine Stöckchen rausgekommen. Was auch damit zusammenhängt, dass der Spargel eigentlich ein Strauch ist. So, also man hat festgestellt, der Spargel braucht die Erde, den Damm, den Druck, um sich entwickeln zu können und dass du dann jetzt in einem guten Monat oder wenn du frühen Spargel kriegst, so richtig dicke Stangen hast zum Essen. Gott lässt Leiden zu. Ich habe es heute überschrieben, das verordnete Leiden. Ja? Leiden, verordnet von Gott. Wisst ihr, was Verordnung ist? Wenn ich zum Arzt gehe, dann nimmt er mir Blut ab, guckt, was habe ich, bakterielle Infektion oder habe ich eine Virusinfektion und je nachdem, was es ist, verordnet er mir zum Beispiel bei Bakterien was? Antibiotika. Ihr wisst das, ihr seid oft genug beim Arzt. Ja? So, also es wird etwas verordnet. So, und Gott, wir merken schon, weil wir zum Arzt gehen, Leiden gehören zum Leben. Ja, jetzt kommt der Heuschnupfen für manche die nächsten Tage wieder. Oder ich leide, weil keiner mich mag. Jeder Mensch leidet irgendwie. Auch ein Präsident, weil er keine Mauer kriegt. Aber um dieses allgemeine Leiden soll es heute Morgen nicht gehen, sondern ums gottverordnete Leiden. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 15 bis 19. 1. Petrusbrief 4, die Verse 15 bis 19, für die, die es mitlesen wollen. Habe ich jetzt. Ach, Entschuldigung, kannst du den Vers 12 noch vorziehen? Ich habe den Text etwas erweitert. Bitte? So, genau, und das nächste kommt dann hinten dran. Geliebte, und jetzt kommt's eben, ihr habt gerade die Sache mit der Feuerprobe gehört. Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werden um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen, das heißt den Menschen draußen, ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Vers 15, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Alte Luther-Übersetzung hatte so ein formelles, indem er in ein fremdes Amt greift, aber es geht eigentlich um mehr. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Wenn nun der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei Gutes tun. Jawohl, wenn ich das Wort Gottes ernst nehme, muss ich es registrieren. Es gibt Leiden für Gottes Kinder nach dem Willen Gottes. Und entschuldigt, Leiden tue ich nicht gern. Und das beschäftigt mich enorm. Ja? Und wenn ich leide, wenn ich Zahnweh habe, dann habe ich eigentlich nur das im Kopf. Aber es geht ja um Leiden für Jesus Christus, indem ich dann noch Gutes tun soll. Geschwister, hier sage ich einfach aus dem, wo ich herkomme, aus dem, wo ihr auch ihr kommt, wisst, dass der Heilige Geist da ist. Das geht nur mit der Unterstützung und mit der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Wir brauchen in solchen Situationen seinen Beistand. Und tatsächlich verheißt ja auch Jesus, wenn wir dann vor Könige und Priester gezerrt werden und uns rechtfertigen sollen, dass dieser Geist uns auch Worte geben wird, die dann ihn verherrlichen. Also nochmal, es ist nichts Fremdartiges und gehört zum Christsein dazu. Und beim richtigen Leiden sind wir glückselig. Und hier ist nochmal ein Hinweis, Seligpreisungen gibt es nicht nur am Anfang bei Matthäus in der Bergpredigt, sondern Seligpreisungen ziehen sich auch durch die weitere Schrift hinzu. Durch entstandenes Leiden erfahren wir was Großes oder auch Großartiges als Christen. Natürlich gibt es auch falsches Leiden bei Christen, das sagt der Text hier sehr deutlich. Und eine Vorbemerkung, auch das ist von Gott verordnet. Wen ich zum Herrn erwähle, der ist mein Herr. Wenn ich sage, du sollst mir sagen, wo es lang geht, dann sagt er mir, wo es lang geht. Und Paulus hat das mal so ein bisschen frommdeutsch ausgedrückt. Der Sünder ist der Sünde Knecht. Das heißt, wenn ich mich von Dingen leiten und treiben lasse, die sich auch an meinen Gefühlen und meinen Wünschen und meinen Lüsten orientiert, dann muss ich gar nicht erstaunt sein, wenn ich plötzlich Probleme habe. Du hattest heute so eine Sache angesprochen, dass manchmal so ein Gerede unter Menschen und auch unter Christen da ist. Ja? Und ich kenne das, wenn jemand mich mit irgendwelchen negativen Geschichten bedrängt, dann werde ich im Inneren ganz kribbelig, ganz unruhig. Ja? Und da wird mir wieder deutlich, eigentlich soll ich mir das gar nicht anhören, sondern ich soll sagen hier, okay, sorg doch selber dafür, dass du mit dem klarkommst. Ja? Und nur wenn du nicht klarkommst, dann komme ich mit und helfe dir. Aber was nützt mir das, wenn mir das erzählt wird ohne eine Lösung? Das ist Unsinn. Wenn wir den Text rausschauen, dann denken wir, oh, Mörder und Dieb. dazu gehöre ich nicht. Also ich habe, wenn ich mich errichtige, bestimmt die letzten 30 Jahre in keinem Kaufhaus was geklaut. Ganz ehrlich, ja. Mörder. Gut, wenn wir ganz bibelkundig sind, sagen wir, ja, da gibt's so eine Sache. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot oder so, da könnte schon was drinstecken. Aber so tief will ich heute gar nicht rein, ja. Aber dann kommt etwas, weil man sich in fremde Angelegenheiten reinmischt. Ja? Kennt ihr solche Leute? Ja? Du bist einen Teig am Kneten nach deiner Form. Du hast es gelernt, Teig drehen und wieder drauf, Teig drehen und wieder drauf. Und dann kommt einer an und sagt, das musst du nicht so machen, du musst den Teig falten. Aber es funktioniert doch. Mein Brot wird immer gut. Nein, du machst das falsch. Ich geh weg, ich muss dir das mal zeigen und so weiter. Wisst ihr, das nervt mich. Das nervt mich echt. Was soll das? Ich weiß doch, wie es geht. Und euch geht's genauso. Ja? Aber derjenige, der das will, der hat ja auch ein Anliegen. Der will das doch. Ja? Und du akzeptierst das nicht. Du bist ja deinen Teig am Kneten. Und dann leidet der, weil du seine bessere Wissen, seine bessere Sache nicht akzeptierst. Christ, soll ich dir mal was sagen? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Es gibt da auch so einen Spruch, jeder Kehr vor seiner Tür hat genug der Schmutz dafür oder so. Ihr seid ja gereinigt, geheiligt, gerechtfertigt, weiß ich ja. Ja, aber wenn du, manchmal merken wir, da sind Widerstände und dann müssen wir uns auch fragen, warum sind die da? Vielleicht, weil mich das nichts angeht. Ja? So sollen wir nicht leiden. Dieses Leiden, was da so ist und wo wir dann rankommen, das ist von Gott verordnet, damit wir einsichtig werden und umkehren. Ganz praktisch, wer geklaut hat, soll nicht mehr klauen. Wer gestohlen hat, kennt ihr den Begriff klauen oder ist das aus meinem Dialekt? Okay, gut. So, also, es fordert uns eigentlich nur auf, umzukehren, dieses Leiden. Aber es gibt ein Leiden verordnet für Christen, was gut ist. Und wir können uns das am besten deutlich machen, obwohl das ja eine ganz andere Dimension ist als bei uns im Moment noch. Und wir werden es auch nie in dieser Form, in dieser Vollkommenheit erfahren, wie Jesus am Kreuz gelitten hat. Jesus am Kreuz war in einer Situation drin, die er nicht mehr ändern konnte. Und dann standen unten welche und sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch einfach ab. Tu doch so, als wenn nichts wäre. Es gibt also in unserem Leben Situationen, aus denen wir nicht entweichen können. Ich hatte mal so eine Erfahrung, als ich noch auf der Bank gearbeitet habe, hatte ich so einen Chef, der stand nicht auf Christentum, sondern hatte andere Sachen meditativ und hat mir immer Dinge gesagt, was ich alles machen sollte. Und dann habe ich mich nochmal für Jesus Christus entschieden und dann gab es Druck. Herr Ossendorf, als Christ müssten Sie das doch noch perfekter machen als die anderen. Ja? Herr Ossendorf, ich habe wieder etwas gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo du Gotteskind bist, bist du unter einem stärkeren Fokus. Die Leute gucken dich an und die wissen ganz genau, wie du als Christ zu sein hast. Ja? Und wenn du dann feststellst, ich kann das nicht, dann leidest du darunter. Ja? Und dann neigen wir dazu, noch perfekter zu werden, aber ich verrate euch ein Geheimnis, so perfekt können wir gar nicht werden, dass wir sämtlichen Ansprüchen immer wieder genügen können. Denn die Ursache liegt ganz woanders, weil Gottes Geist auf uns ruht. Ich habe das mal in einer anderen Predigt gesagt, in der geistlichen Welt strahlen wir wunderbar. Strahle Männer und Frauen. Und Menschen spüren etwas, auch wenn sie es nicht sehen. Da ist etwas anderes. Ja? Das liegt auch ein bisschen daran, dass der Fürst dieser Welt Christen als Fremdkörper empfindet und dann seine Leute anstachelt, um das irgendwie wegzukriegen. Am Anfang der Christenheit hat man sie dann in Stadien gekarrt und verbrannt. Ja? Aber das ist nicht weg. Wir sind in einer natürlichen Welt, aber auch in einem geistlichen Umfeld. Und dieser Druck ist da. Man möchte Christen am liebsten mit ihrem Christsein nicht so erleben. Und es passiert dir, dass blöd über deinen Glauben geredet wird und auch blöd über dich geredet wird. Und dann sagt die Bibel, Gottes Kind, du bist glückselig. Das heißt, aus den Augen Gottes passiert da etwas, das ist eine ganz wunderbare Sache für dich. Freu dich, denn zum einen ist es ein Indiz, dass Gottes Geist auf dir ruht. Selbst wenn du Zweifel hast, bin ich denn jetzt richtiges Gotteskind? Das beste Indiz ist, wenn du Widerstand hast. Freu dich, es zeigt, dass du gerettet und angenommen bist. Freu dich, du kannst bei der Wiederkunft Christi jubeln. Du bist in der großen Schar, die zum Thron Gottes hinzuwandert und jubelt und sagt, du hast es für uns vollbracht. Freu dich, denn Gott macht einen Unterschied zwischen dir und denen, die ihn nicht annehmen. Der Sinn des Leidens ist auch so, dass Gott eine Prüfung an dich anlegt. Und warum das vielleicht ein Indiz, warum das geschieht, kann man bei Hiob nachlesen, wo Gott sagt, ich lasse das jetzt mal zu und ich bin überzeugt, dieser Hiob bleibt fest im Glauben bei mir stehen. Es hat dem Hiob nicht gefallen, was da passiert ist. Ja, wenn du drin steckst, gefällt es dir auch nicht. Aber Gott macht gegenüber der ganzen negativen geistlichen Welt deutlich, du bist was Besonderes. Du bist wichtig. Du wirst wie Gold geprüft und das hat nichts mit World of Warcraft Goldprüfung zu tun. Das wissen nur die Jüngeren, was das ist, ne? Computerspiel. Ich habe tatsächlich bei Google geguckt, Goldprüfung und dann kam dieses blöde Spiel. Die ersten 10 Meldungen, ja? Was will ich denn mit dem Videospiel? Ja, ich will eine Predigt vorbereiten. Ja. Die Trennung und die Bestimmung von Edelmetallen durch die Feuerprobe beruht auf den edlen Eigenschaften der Metalle und ihrer großen Neigung, mit Bleilegierungen zu bilden. Das Bestreben des Edelmetallprobierers muss also dahin gehen, den Schmelzprozess so zu führen, dass sich 2 schmelzflüssige Schichten bilden. Eine Bleischicht, in der sich die Edelmetalle sammeln, und eine Schlackeschicht, in der sich alle übrigen Bestandteile enthalten seien. Infolge der verschiedenen spezifischen Gewichtes trennen sich die beiden Schichten Und die Edelmetallen lassen sich dann ferner auf dem Grund ihrer edlen Eigenschaften vom Blei trennen. Die Schlacke darf kein Edelmetall mehr enthalten, sodass sie verworfen werden kann. Es geschieht also auch ein Prozess in uns, dass das, was wertvoll ist, was in den Augen Gottes Ewigkeitswert hat, sich trennt von dem, was keinen Wert mehr hat. Es war, glaube ich, der große Prediger Smith Wigglesworth, der Evangelist, der in seinem Gebet gerufen hat, Herr, Gold will ich sein, nicht Schlacke. Das heißt, dieser Prozess der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen kann, wird durch dieses Leiden bearbeitet. Das Scheiden von Edlem und Unedlem ist dazu notwendig, dass wir dann auch in Herrlichkeit vor Gott erscheinen. Gold getrennt von dem, was nichts wert ist. Diese Sache gibt es auch noch mal in einem anderen Brief, wo dann wir auch überlegen, ob wir hier im Reich Gottes richtig bauen mit edlen Dingen oder Heustoppeln Stroh. Auch da wissen wir, Stroh wird verbrannt, aber edles Metall bleibt bestehen. Gott möchte uns nicht nur so lala erlösen, sondern er möchte, dass wir herrlich vor ihm stehen. Edel. Und da können wir auch sagen, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber nicht im humanistischen Sinne, sondern im christlichen. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dich so von Herzen bitten, dass diese Predigt durch den Heiligen Geist auch in jedem Einzelnen noch nachbearbeitet wird in dieser Woche. Herr, lass uns erkennen, was uns auch in unserem praktischen Leben dazu dient, dass wir noch besser von dir herausgeschält und herausgearbeitet werden. Danke, dass du uns, Heiliger Geist, zur Seite stehst. Danke, Jesus Christus, dass du uns auch als Gemeinde, als Einzelne zusammenbaust, herrlich und schön vor deinem Thron. Danke, dass du gut zu uns bist. Amen. Amen.